Alexander Reinert aus München ist mein heutiger Gast beim Wir stehen zusammen Podcast. Grüß dich, Alexander.
Hallo Marco, grüß dich.
Schön, dass es geklappt hat, weil ich kann mir vorstellen, dass du einiges zu tun hast. Und ich hätte gesagt, ja, zum Warm-up, magst du dich ganz kurz vorstellen, den Hörerinnen und Hörern des Podcasts? Ich meine, deinen Namen kennen wir jetzt, aber was machst du genau in München?
Ja, mein Name ist Alexander Reinelt. Ich bin jetzt in den mittleren, späten 40ern. Und ich habe tatsächlich mal Japanologie studiert. Das Studium habe ich irgendwann mal abgebrochen und habe eine ganz andere Berufslaufbahn eingeschlagen. Habe dann aber so um das Jahr 2005 mit ein paar mutigen Freunden die Firma Sushiya gegründet, um in München gute, hochwertige japanische Küche zu einem fairen Preis anzubieten. Und das war damals noch ein Hobby. Und jetzt ist es ja schon gut 15 Jahre her. Es ist aus dem Hobby zu einer Übervollzeitbeschäftigung geworden. Und ich bin jetzt eigentlich das, was man einen Gastronomen nennt, jetzt nicht von Geburt und auch nicht, weil ich das immer werden wollte, sondern bin einfach dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind.
Genau. Als ich noch in München gelebt habe, ich mit meiner Family, war ich auch ab und zu bei dir im Restaurant. Und es soll keine Schleichwerbung sein, aber es war sehr, sehr lecker immer. Und sehr, sehr gute Qualität. Und von daher, ein Tipp für mich an dich da draußen, wenn du in München lebst, tolles japanisches Essen genießen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall auf die Website gehen und dann am besten natürlich auch ins Restaurant gehen. Jetzt sprechen wir uns hier.
Vielen Dank, freut mich sehr zu hören.
Logisch, klar. Und weil das eint uns ebenfalls, ich habe auch ein bisschen Japan-Bezug. Ich habe damals während des Studiums halt ein bisschen mit Japan zu tun gehabt. Mhm. Und deswegen, als ich dann nach München gezogen bin, da waren wir dann beide auf der Suche nach einem tollen Restaurant. Da haben wir deins gefunden. Mhm. Und wir sind immer wieder gerne hingekommen. Jetzt sprechen wir uns so Mitte Mai. Aktuell gibt's so eine Viruskrise weltweit.
Davon habe ich gehört, ja.
Sie ist in allen Medien. Wie gehst du damit um und inwiefern bist du davon betroffen?
Ja, also hier in München und in Deutschland, wo ich bin, ist natürlich auch das große Medienthema in der letzten Zeit auch, was machen wir mit Gastronomie, Kunst und Kultur? Nachdem sich jetzt so die Anfangsaufregung gelegt hat, geht es ja jetzt darum, wie öffnet die Gastronomie wieder, wann öffnet sie, unter welchen Bedingungen. Und jetzt ist gerade, wo wir sprechen, so die Phase, wo ungefähr in ein, zwei Wochen eine Wiedereröffnung der Gastronomie erfolgen soll. Vieles ist noch unbekannt, wie das geht. Aber ich glaube, alle bereiten sich ziemlich stark drauf vor, in irgendeiner Art und Weise jetzt wieder zu öffnen und Gäste begrüßen zu können.
Aber wie war das so am Anfang, so als die Entscheidung getroffen wurde seitens der Regierung, dass Gastronomiebetriebe zumachen sollen? Wie bist du damit umgegangen?
Also das war am Anfang natürlich ein Schock für uns. Und es kam aber, sage ich mal, nicht ganz ohne Ansage. Es ging schon ein paar Tage vor los, dass eigentlich fast keine Menschen mehr ins Restaurant gekommen sind. Wir sind ja ein Restaurant, was oft wirklich über mehrere Tage hin schon sehr gut reserviert ist, auch über mehrere Wochen hin schon einige Reservierungen vorab hat. Und als das dann stärker zum Thema wurde mit Corona hier in München, hier in Deutschland, haben wir das gesehen, dass schlagartig Reservierungen storniert wurden und runtergegangen sind und weggebrochen sind. Und dann, ich glaube, ein, zwei Tage später kam tatsächlich auch die Anweisung, dass die Restaurants schließen müssen. Und das war jetzt auch für uns nicht unverständlich, weil alles, was wir über das Virus wissen oder wussten, bedeutet ja Vorsicht, es macht einfach keinen Sinn, dass Menschen jetzt in großen Gruppen aufeinandertreffen. Also von daher, wir haben das als sinnvoll empfunden. Für mich persönlich war dann so der erste Angstmoment, die ersten Tage wirklich auch die Sorge um die Köche. Wir haben ja viele japanische Köche, die sprechen mal mehr oder weniger gut Deutsch. Und Japaner haben oft auch so ein gewisses ängstliches Moment und sind es eigentlich gewohnt, auch von, dass alles sehr stark geregelt wird, dass die Gruppe ihnen sehr stark sagt, was gemacht werden muss, dass sie sehr, sehr stark ein Schema haben. Das heißt, für mich war die große Angst, dass die Japaner jetzt sagen, ach, Deutschland, Virus, das ist alles unsicher, ich gehe besser schnell zurück nach Japan, das ist unsicher, was hier passiert, etc. Also da hatte ich wirklich große, große Sorge, aber das haben wir zum Glück ganz gut überstanden. Also Unser ganzes Team ist dann in diese angeordnete häusliche Quarantäne gegangen, weil es ja hieß, man soll nicht mehr rausgehen, man soll niemanden mehr treffen, man soll möglichst nur noch zu Hause bleiben. Und wir haben mit denen gesprochen und versucht, uns um die auch zu kümmern, dass die nicht irgendwie in Sorge sein müssen, dass sie jetzt in ihren Wohnungen versauern oder nichts mehr haben oder sowas. Und diese Phase haben wir auf jeden Fall gut überstanden.
Wie groß ist dein Team, wenn ich fragen darf?
Wir haben, glaube ich, 6 japanische Köche und dann haben wir noch 3 Servicekräfte, die festangestellt sind und ein paar Aushilfen.
Wie bist du wirtschaftlich mit der Situation umgegangen? Weil ich denke mal, wenn einem, wie du eben angedeutet hast, die Reservierung zurücknehmen, dann auch die Maßnahmen seitens der Regierung getroffen werden, dass halt Restaurants, Gastronomiebetriebe schließen sollen, ist eine Zeit lang, die man vielleicht überbrücken kann, aber auch kein Dauerzustand, den man dann wahrscheinlich aushalten kann als Gastronom. Wie bist du damit umgegangen?
Also für uns gibt's keine Chance zu überbrücken. Wir sind in der Gastronomie, vor allem in der wirklich qualitätsorientierten Gastronomie, und da ist die japanische ganz, ganz vorne mit sehr hohem Materialeinsatz, mit sehr hohem Personalaufwand. Das ist ein sehr ertragsschwacher Bereich. Du arbeitest eigentlich nur für die Mitarbeiter und fürs Finanzamt und die Krankenkassen der Mitarbeiter. Das heißt, wir wussten, dass wir keine Chance haben, jetzt zu sagen, okay, wir können mal alles einfach aus irgendwelchen Rücklagen herauszahlen. Und haben uns aber trotzdem auch da reinbegeben, als Söder, Merkel und Co. vor den Kameras gestanden sind und gesagt haben, Leute, die Situation ist jetzt, wie sie ist, aber wir bauen Staatshilfen auf, wir haben genügend Kurzarbeitergeld etc. Wir haben letztlich einfach mal gesagt, alles klar, mach mal, geht ja auch nicht anders, macht ja auch Sinn, und wir werden irgendwie eine Lösung später finden. Und so wird es sein. Wir müssen für manche Dinge wahrscheinlich später eine Lösung finden. Wir haben ein Überbrückungsgeld bekommen. Da gab es ja diesen Fonds, wo je nach Mitarbeiterzahl Geld verteilt wurde. Das hat bei uns gut geklappt. Das ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil der Umsatzeinbruch im März beispielsweise, der war bei uns ungefähr 60%. Und wenn du sehr ertragsschwach bist, dann sind diese 60%, die dir wegfallen, nicht das Geld, was ich für meinen neuen Mercedes oder die nächste Luxusweltreise brauche, sondern dann ist das Geld, was ich jeden Monat brauche, um Finanzamt Umsatzsteuervorauszahlung zu bezahlen, um Krankenkassen zu bezahlen, um Gehälter zu bezahlen, um Material zu bezahlen. Und das war für uns einfach nicht vorhersehbar, aber ich muss auch sagen, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt mit dem, was ich jetzt aus Richtung der Landes- und Bundesregierung in Deutschland gehört habe. Man muss natürlich später sehen, was da am Ende übrig bleibt, ob die dann sagen, ja, tut uns leid, wir haben kein Geld, um das irgendwie zu richten. Aber ich bin da irgendwie positiv, weil wir haben die letzten Jahre auch, es ist für uns wahnsinnig wichtig, dass wir alle unsere Mitarbeiter richtig angemeldet haben, dass wir alles korrekt versteuern. Und da geht unglaublich viel Geld hin, weil du als Gastronom wahnsinnig viele Auflagen und Kontrollen hast, die von allen Seiten einwirken. Und deswegen bin ich irgendwie auch so ein bisschen zuversichtlich, dass ich sage, okay, wir haben unglaublich viel Abgaben die letzten Jahre bezahlt. Wir haben unsere Mitarbeiter korrekt angemeldet, korrekt versteuert. Jetzt war die Lösung, dass wir schauen, was mit irgendwelchen Außenständen, die entstanden sind, passiert. Ich hoffe, dass ich da nicht naiv bin, aber irgendwie vertraue ich da drauf. Und jetzt in einem politischen Ausflug muss ich sagen, ich bin auch wahnsinnig dankbar, im Moment in Deutschland zu leben. Wenn man sich anschaut, was in vielen anderen Ländern passiert, vor allem in Amerika, da hast du auf einmal das Gefühl, das macht Sinn, dass du so viele Abgaben zahlen musst, weil es gibt auch mal Probleme, die kommen können. Ja, also so war das bei uns. So war der Punkt, dass ich mich da auch so ein bisschen, dass das nicht überraschend für mich war.
Habt ihr versucht, auch so durch Lieferservice, durch Abholservice, dann einen Teil des Umsatzeinbruchs abzufedern? War das möglich?
Ja, also ganz am Anfang hat es uns einfach zu kalt erwischt. Da war der Schock zu groß. Da war auch die Situation die, dass eben keiner wusste, was jetzt ist, wie ansteckend ist, was passiert. Das war diese Zeit, wo unsere Köche dann nur zu Hause geblieben sind, wir auch nur zu Hause geblieben sind, wo die Köche sogar Angst hatten, mit der U-Bahn nach Hause zu fahren. Und nachdem wir dann diesen ersten Schockmoment ein bisschen überwunden hatten, haben wir gesagt, okay, jetzt öffnen wir zum Abholen. Und ein paar Wochen später haben wir tatsächlich auch mit einer Lieferplatte gestartet. Beides lief überraschend gut. da muss man sagen, wir haben halt auch das große Glück, dass wir dann sehr, sehr intensiv an Kommunikation arbeiten, dass wir im Internet Follower aufbauen, dass wir über Newsletter Kontakt mit unseren Gästen halten. Und da bin ich wirklich überrascht, was sich getan hat. Also wie viele Leute bei uns bestellt haben. Da habe ich natürlich auch einen Vorteil als Sushi-Restaurant, Sushi auch ein Produkt sehr, sehr gut transportieren lässt. Wenn ich an Kollegen denke, die ein Wirtshaus haben oder ein Steak-Restaurant oder sowas, das ist natürlich ganz schwierig. Oder eine Bar, ja. Die haben diese Chance nicht und für uns läuft es auch.
Super. Ich hatte hier einen Gastronomen aus Düsseldorf, der hat zum Beispiel eine Plattform entwickelt, wo Gastronomen ihren Kunden Gutscheine verkaufen können, die sie später dann in Waren, in Nahrung, Getränke etc. einlösen können. Habt ihr sowas auch implementiert?
Wir haben auch Gutscheine, die man kaufen kann. Für mich ist es jetzt so, ich kenne jetzt die Plattform, die du zu Besuch im Podcast hattest, nicht. Wir sind tatsächlich überflutet mit E-Mails, die wir gelesen haben. Wir möchten gerne der Gastronomie helfen. Und man kann jetzt Gutscheine kaufen. Das sind sich alles Wahnsinn. Es hat also zwei Probleme. Das erste ist, ich will immer sehr genau hinschauen, mit was für einer Plattform ich mich irgendwie kurz schließe. Ich muss es also sehr genau prüfen und da habe ich Unmengen an Angeboten auf Tisch, die alle ungefähr das Gleiche bieten. Und Grundproblem ist aber gerade für die Gastronomie, Umsatz, der gestern oder vorgestern weggebrochen ist, den kann ich nie wiederholen. Weil es kommt nicht, wenn Corona vorbei ist, dann ein Gast vorbei. Kannst mir mal bitte das Doppelte essen oder die doppelten Getränke? Und das geht auch gar nicht, weil bei uns können die Köche nicht einfach das Doppelte in der gleichen Zeit machen. Das schaffen die nicht. Dafür ist Sushi zu wenig produzierbar. Also das sind einfach Sachen, sowas ist mal nett, um die Liquidität ein bisschen zu stützen. Aber für uns in der Gastronomie, wo der Umsatz von gestern, der verloren ist, morgen nicht mehr wiedergeholt werden kann, wie zum Beispiel bei einem Brillenladen, wo dann vielleicht später mehr Leute die Brillen kaufen, die sie dann aufgeschoben haben, das geht leider nicht. Das hilft uns deswegen nicht so wahnsinnig viel auf die lange Sicht.
Klar, verstehe ich. Wie eingangs schon gesagt, wir sprechen uns Mitte Mai. Machen wir mal so eine Zeitreise jetzt 2 Wochen voraus. Wie soll das umgesetzt werden?
Ja, also als Japaner sind wir ganz, ganz vorsichtig. Und das heißt, wir sind auf dieser Zeitreise auch gar nicht dabei, weil wir heute Mitte Mai zu wenig drüber wissen, was da genau gefordert wird. Es rumort schon sehr stark unter den Gastronomen, dass die sagen, naja, wie soll es funktionieren? Wir brauchen fast den gleichen Personalstand, um die ganzen Auflagen zu erfüllen, um alles zu machen, wovon man im Moment redet, dass es wahrscheinlich gemacht wird. Wir können aber nur weniger Gäste annehmen. Es kommen wahrscheinlich auch weniger Gäste, weil viele vorsichtig sind und sich zurückhalten wollen. Und aber wenn das in der Gastronomie so eng gestrickt ist, und es ist ja nicht nur bei uns eng gestrickt, sondern allgemein in der Gastronomie sehr eng gestrickt, das merkt man ja daran, wie die Branche oft dasteht, dann ist es bei 75% oder vielleicht sogar mehr als 100% Personalnotwendigkeit und 40% zu erwarten im Umsatz, einfach, dann funktioniert es einfach nicht. Dann sind die Kosten nicht gedeckt. Und wir haben auch so ein bisschen die Angst, dass die böse Überraschung dann später kommt, weil du holst deine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück, aber du hast keine Ahnung, was wirklich so auf dich zukommt. Also wir sind da ganz vorsichtig damit und wir haben auch eine Umfrage unter unseren Kunden gemacht und die sagen, heute auch, Stand Mitte Mai, naja, zu 86%, mal lieber vorsichtig, nicht gleich ins Restaurant rennen, mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Kann natürlich sein, wenn dann Ende Mai das Wetter toll ist, dass es ganz anders ist und alle einfach wieder raus wollen, die Gemeinschaft genießen. Wir lassen es jetzt so ein bisschen auf uns zukommen und gucken erstmal, was wirklich genau gefordert wird, auch wie die Infektionszahlen sich entwickeln, wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Stimmungsbilder darüber, wo übertragen wird und was sicher ist, wie sich das entwickelt. Da ändert sich ja auch, sage ich mal, alle paar Wochen was, weil wir alle weltweit dazulernen.
Aber dennoch smart von dir und von deinem Team, dass ihr per Newsletter zum Beispiel auch Kontakt zu euren Kunden haltet, weil durch dieses Tool oder durch diese Möglichkeit hast du überhaupt dann die Fähigkeit, auch Kundenstimmen vorab bereits reinzuholen, so Feedbacks und so ein Stimmungsbild dir zu verschaffen, um dann entsprechende Entscheidungen auch zu treffen. Das ist natürlich klasse, weil ich denke mal nicht, dass jeder Gastronom da draußen halt eine E-Mail-Liste entsprechend aufgebaut hat innerhalb der letzten Jahre. Wahrscheinlich nicht.
Viele, viele haben das nicht und mir tut es teilweise wahnsinnig leid, auch um die Kollegen. Sind auch Restaurants dabei, wo ich selber wahnsinnig gerne reingehe oder Restaurants bei uns in der Nachbarschaft. Da gibt es den ein oder anderen altgedienten Restauranthasen, der oft privat zu uns kommt und was kauft. Jetzt auch während der Corona-Krise hat sich da ein renommierter Italiener wirklich sehr oft sein Abendessen bei uns geholt. Und die haben da natürlich kaum eine Chance, mit den Gästen zu kommunizieren. Mhm. Und gleichzeitig haben wir gesehen, unsere Gäste schätzen das auch sehr. Also nie war die Öffnungsrate beim Newsletter so gut wie bei dem Newsletter, wo wir rausgeschrieben haben, dass wir jetzt einen Lieferdienst haben. Und wir wissen noch gar nicht, ob der Lieferdienst sich wirtschaftlich rechnet, ob es nicht klüger wäre, unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit zu lassen. Mhm. Weil wir natürlich nur begrenzte Umsätze da erzielen können, weil das auch wieder ein großer Verwaltungsaufwand ist. Aber für uns war es wichtig, dass wir auch Flagge zeigen und auch mit dem Kunden wieder in Kontakt treten. Und das haben die auch sehr gewertschätzt, ist so mein Eindruck. Und wir haben da manche Kunden dabei, die dann sich wirklich auch mal für etwas mehr Geld das Essen auf schönen Tellern nach Hause liefern haben lassen und die sich wahnsinnig drüber gefreut haben, dass sie da zu Hause einfach ein schönes, stilvolles Essen hatten. Also das hat auch bei aller Arbeit und bei aller wirtschaftlichen Unsicherheit richtig Spaß gemacht. Und das hat uns auch gefreut.
Toll. Das heißt, ich höre auch so raus, es gab, oder gibt nach wie vor halt Austausch unter den Gastronomen. Das heißt, man hilft sich auch gegenseitig ein bisschen?
Ja, also ich sag mal, es ist schon ein Haifischbecken. Jeder ist sich meist selbst der Nächste. Aber es gibt schon einen Informationsaustausch, einen informellen. Ich erlebe es leider nicht so, dass das wirklich groß über Verbände wie DEHOGA oder sonst irgendwas läuft. Das läuft oft einfach über einen persönlichen Kontakt, dass man jemanden kennt. Aber klar, man tauscht sich natürlich aus. Wie geht's dir damit? Was machst du damit? Jetzt natürlich weniger in Corona-Zeiten, weil man trifft sich nicht mehr so oft zufällig, wenn man selber essen geht, was wir ja auch wahnsinnig gerne tun. Ja, wir lieben sehr gut essen zu gehen. Oder wenn man im Großmarkt ist, all das fällt ja weg. Du sitzt einfach nur noch mehr an deinem Computer im Moment. Und dadurch ist der Austausch auch ein bisschen geringer als sonst.
So, zum Abschluss eine Frage noch, ja, so ein bisschen in die Zukunft schauen. Was würdest du dir wünschen für die Zeit nach Corona?
Ja, wünschen kann ich mir natürlich viel. Ja. Ich glaube, dass es zu einer Marktbereinigung kommen wird. Ich glaube, dass Essen gehen deutlich teurer werden wird, weil dieser Umsatzeinbruch, der so oder so zu erwarten ist, die weniger Gästeanzahl, die mit Sicherheit in den nächsten Monaten genommen werden kann, die senkt nicht die Grundkosten und die senkt auch nur marginal Verbrauchskosten oder sowas. Ich habe die große Hoffnung, dass die Politik diese Krise als eine Chance begreift, dass man die Gastronomie, die ja schon ewig ein Sorgenkind ist bei Banken etc., dass man begreift, dass man dieser Branche auch die Grundlage dafür schaffen muss, dass sie solide wirtschaften kann, dass sie eben Rücklagen bilden kann, um solche Geschichten auch mal wirklich zu überstehen. Das ist eine tolle Sache, dass jetzt diese Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 7% für Restaurantessen beschlossen wurde. Absolut überfällig eigentlich und erstmal nur auf ein Jahr begrenzt. Aber das ist was dich wirklich positiv motiviert, weil du auf einmal nicht mehr steuerlich schlechter gestellt bist als ein Lieferdienst, der nur mit Plastikgeschirr und mit vielen Aushilfskräften arbeitet. Restaurants brauchen eigentlich festangestellte Kräfte und müssen viel nachhaltiger arbeiten. Das motiviert mich sehr und deswegen denke ich, ist da eine tolle Chance, einfach auch dabei zu sagen, Mensch, es kann nicht bei jeder Krise diese Branche ein Stiefkind sein, sondern wir müssen einfach die Grundlagen dafür schaffen, dass die solide auch einen Ertrag erwirtschaften. Wenn das aus der Krise rauskommt, bin ich überzeugt, dass wir bei Sushi ja auch gestärkt daraus hervorgehen werden, weil wir neue Sachen ausprobiert haben, mit den Gästen neu gesprochen und neu kommuniziert haben. Hm. Und deswegen blicke ich jetzt einfach mal positiv in die Zukunft.
Okay, kam mir jetzt gerade so während des Gesprächs. Wäre vielleicht auch interessant, so eine Art Sushi-Kurs online anzubieten, oder? Ich meine, du hast Experten dort in deinem Team, die das mit Sicherheit machen können. Gut, im Japanisch ja, müsstest du also es dann übersetzen, aber...
Also du wirst lachen, aber tatsächlich ist das, Sushi-Kurse mussten wir auch sehr, sehr stark erstmal von unserem Programm streichen, weil natürlich alles, was mit Kurs zusammenhängt, nicht mehr geht in Corona. Aber tatsächlich ist das genau einer der Punkte, die ich eigentlich machen will oder machen wollte. Wir hatten das geplant wirklich, dass wir Videos machen. Jetzt ist es nur leider nicht so ganz so leicht mit diesen Hilfskrediten, wie gesagt wird, ne, weil Da gibt es tolle Kredite, mit denen wir das anstoßen hätten können, Anschub finanzieren können, dass wir so ein Projekt umsetzen, was wir schon komplett geplant haben. Aber diese Kredite stellt sich raus, die kriegst du dann nicht, wenn du nicht die letzten drei Bilanzen in Summe positiv warst. Und das trifft halt viele Gastronomien, gerade die, die korrekt arbeiten und alle möglichen Abgaben abführen, die sind nicht unbedingt bilanzkräftig. Und da sind wir jetzt gerade dabei zu prüfen, ob wir tatsächlich einen Kredit dafür zu bekommen, weil das ist eine der Sachen, die wir machen wollen. Wir möchten wirklich einfach noch einen Mehrwert bieten für die Gäste.
Ich nehme das mal mit und schlafe da mal eine Nacht drüber. Und wenn mir noch Tipps einfallen, melde ich mich bei dir und schicke sie dir durch. Weil das wäre mit Sicherheit interessant.
Also sehr, sehr gerne.
Ich wäre Kunde Nummer eins und hätte richtig Lust drauf auf so ein digitales Produkt von dir, wo ich dann hier der Family halt selbst Sushi bereiten kann.
Super. Ich hoffe, dass es dann nachher auch so gut schmeckt, dann, wenn du das nur digital zubereitest.
Wahrscheinlich nicht so gut wie bei dir im Restaurant, aber es wäre zumindest ein Anfang. Aber ich denke mal, für interessierte Hörerinnen und Hörer da draußen, die ja mehr über Sushia, über dein Restaurant erfahren möchten, wo finden die das? Ihr habt eine Website, gell?
Am besten immer im Internet unter www.sushia.de und wer sich damit schwer tut zu wissen, wie man das schreibt, der googelt einfach nach dem Restaurant Sansaro.
Ja.
Und dann findet er uns eigentlich.
Ja. Packe ich
natürlich
auch
auf Facebook und Instagram und überall, ne?
Cool. Packe ich alles in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge, sodass du da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dorthin klicken kannst. Und dann auch, wenn du im Raum München wohnst, dann vielleicht auch direkt beim Sushi, beim Team vom Alexander, dann entsprechend was orderst, was dir dann entweder zugeliefert wird oder du es selbst abholst. Alexander, hey, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast. Und drücke dir und deinem Team von Herzen echt fest die Daumen, dass ihr weiterhin gesund bleibt. Das ist A und O von allem. Und dass ihr diese toughe Zeit, die jetzt gerade herrscht, dennoch gut übersteht. Und ich verspreche dir, wenn ich das nächste Mal in München wieder bin, komme ich vorbei und dann hole ich auf jeden Fall auch was ab.
Da freuen wir uns drauf. Super.
Machen wir.
Bis dann.
Also, gute Zeit dir und bleib gesund.
Gut.
Also, Gambatte Kudasai, ne?
Danke dir.
Also, ciao, mach's gut. Das war eine neue Ausgabe des Wir stehen zusammen Podcast. Wenn du, liebe Hörerin und lieber Hörer, Unternehmerin bzw. Unternehmer bist und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn oder komm in die in der Podcast-Folge erwähnte Facebook-Gruppe, um dich dort mit anderen Unternehmern auszutauschen. Lass uns zusammen durch diese schwere Zeit gehen, getreu dem Motto, wir stehen zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen, denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt, aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links findest du in den Shownotes der heutigen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn bzw. teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund. Dein Marco.